interreligiösen und interkulturellen Dialog aktiv versuche, mich dort nützlich zu machen. Das war's zu mir, Herr Streicher.
Ja, Matthias Streicher, 53 Jahre alt, Vater von 2 Kindern, schon lange nicht mehr im Erziehungsurlaub. Ich arbeite seit 1992 für die katholische Erwachsenen- und Familienbildung, zuerst in Oberhausen, dann in Bottrop, jetzt hier in Essen. War zuvor bei einer katholischen Institution im Kolpingwerk tätig. Sie sind tätig im Bereich der Aus- und Fortbildung, vor allen Dingen der Jugendberufshilfe. Und davor war ich bei der Europäischen Kommission in Brüssel. Mein Schwerpunkt ist eigentlich der Bereich Philosophie, Religionswissenschaften. Ich habe vergleichende Religionswissenschaften, Philosophie, katholische Theologie und Geschichte studiert. Ja, und arbeite hier mit im Initiativkreis Religion in Essen als Beauftragter der katholischen Stadtkirche für den interreligiösen Dialog. Und da freue ich mich besonders, dass es eben schon zum zweiten Mal zu einer Reihe zusammen auch mit ISMET kommt, dass wir uns über christlich-muslimische Kernthemen unterhalten. Bin ich auch ganz gespannt, was wir dieses Mal so alles entdecken, sowohl in der eigenen Tradition wie auch dann jeweils in der anderen. Und habe nur noch einen technischen Hinweis. Ich weiß nicht, ob die Heizkörper hier volle Kante aufgedreht sind. Wenn wir jetzt nicht irgendwie Saunatemperaturen noch erreichen wollen im Laufe des Abends, kann man sie ruhig mal runterdrehen. Ob es viel hilft, weiß ich nicht. Wir sitzen jetzt leider auf der Seite nach vorne. Man kann zwar theoretisch ein Fenster aufmachen, aber das ist die Bernestraße. Da kommt dann immer ganz gut Verkehr rein. Wenn es Ihnen zu warm wird, können wir ja zwischendurch mal eine Pause machen und dann reißen wir alle Fenster dann eben auf. Und ich darf Sie bitten, was zu trinken bei der Hitze, dann fühlen Sie sich eingeladen. Ja, dann würde ich vorschlagen,
ja. Also, wie Herr Demirel schon sagte, ging es letzten Monat darum, wie barmherzig Gott ist und wie die Barmherzigkeit Gottes in den Schriften beschrieben wird. Diese Woche wollen wir über die Barmherzigkeit von Menschen und wie Barmherzigkeit gelebt wird sprechen. Ich konkret werde jetzt über das Barmherzigkeitsverständnis in der muslimischen Tradition Ihnen versuchen, etwas zu erzählen, zu erklären. Am Anfang habe ich mir etwas schwer getan, mich an dieses Thema ranzutrauen und mich reinzuarbeiten, weil bei den Wörtern muslimische Tradition habe ich direkt an die 1400 Jahre gedacht, seit Beginn bis heute, an die ganzen geografischen und kulturellen Unterschiede, die es gibt in der muslimischen Welt. Und da habe ich so ein bisschen die Orientierung erstmal verloren. Aber als ich mich dann reingearbeitet habe, habe ich sehr schnell gemerkt, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist. Ich fand es dann ziemlich leicht, dieses Thema zu bearbeiten, weil wirklich alle Gelehrten, einflussreichen Gelehrten in der muslimischen Welt, in der muslimischen Tradition, beziehen sich komplett auf die Hadithe und das Leben des Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam. Denn Mohammed stellt im Islam die Praxis der Theorie dar. Er ist der gelebte Koran und das ideale Beispiel, wie man den Islam zu verstehen hat. Und aus den Hadithen heraus haben halt alle Gelehrten so ihre Schwerpunkte sich herausgesucht und man hat gemerkt, dass die in den Lehren eigentlich nur die Hadithe umformuliert wurden und mit eigenen Worten wiedergegeben werden in den Lehren der einzelnen Gelehrten. Ja, und ich habe jetzt meine erste Übersichtsfolie von der Theorie zur Praxis genannt. Ich möchte daher aufgrund dessen mit Mohammed sallallahu alaihi wasallam als erstes anfangen, weil er nun mal die Quelle der Inspiration für die gesamte muslimische Tradition darstellt. Anschließend möchte ich Ihnen Mevlana vorstellen, einen sehr einflussreichen, großen Gelehrten der muslimischen Tradition, der als der liebepredigende Sufi-Mystiker bekannt ist. Anschließend möchte ich Ihnen Said Nursi kurz vorstellen. Said Nursi ist ebenfalls ein sehr einflussreicher Gelehrter, der die Barmherzigkeit als reine Liebe sieht und definiert. Und zu guter Letzt möchte ich Ihnen dann Fethullah Gülen vorstellen, einen Gelehrten unserer Zeit, der international bekannt ist und dessen Verständnis vom modernen Islam ja, überall Gehör findet und der sehr viel den Begriff Barmherzigkeit wirklich sehr stark betont und erwähnt. Bevor ich aber mit Mohammed anfange und den Hadithen, möchte ich kurz einen Überblick über die Zeit, in der Mohammed kam, so eine kleine Skizze vielleicht zeichnen, vor was für einem Hintergrund Mohammed das gesagt hat, was er gesagt hat zum Thema Barmherzigkeit. Weil wenn man einige Sachen hört, könnte man vielleicht sagen, okay, ist ja gar nicht so spektakulär. Für uns sind einige Dinge mittlerweile sehr selbstverständlich. Aber zu einer Zeit, wo zum Beispiel Menschenhandel, Sklaverei Alltag war, Menschen konnte man auf einem Markt kaufen und für sich arbeiten lassen, was eigentlich weniger schlimm war, als dass diese Menschen wie Tiere behandelt wurden. Damit hängt zusammen auch, dass Rassismus auch damals schon sehr stark verbreitet war und Rassismus insbesondere auch gegen Schwarze, also dunkelhäutige Menschen, wurden als minderwertig betrachtet. Es herrschte eine krasse Klassengesellschaft. Menschen wurden über ihre Herkunft und über ihren Stammbaum und über ihren Reichtum definiert. Dadurch kam es zu großen Problemen und Ungerechtigkeiten innerhalb der Gesellschaft. Ein ganz schlimmes Bild, was immer wieder, wenn man an das 6. und 7. Jahrhundert denkt, entsteht, ist, dass zu der Zeit eine ganz schreckliche Tradition oder ich weiß nicht, wie man das nennen soll, eine Tochter zu bekommen war eine Schande, das war beschämend für einen Mann und daher hat man Töchter lebendig begraben, was leider, wo ich sagen muss, dass das komischerweise heute immer noch in manchen Ländern passiert, dass Mädchen, kleine Mädchen entweder vor der Geburt oder nach der Geburt, so schrecklich es auch klingt, entsorgt werden. Die Frau wurde als Hab und Gut, als Besitz des Mannes betrachtet und vieles mehr. Also vor dem Hintergrund sollte man nun Mohammeds Hadithe, Taten mal betrachten. Denn wenn man bedenkt, wie demonstrativ und wie innovativ und wie provokant vielleicht auch, kann man es sagen, er Dinge getan hat, die zu der Zeit undenkbar waren. Wenn man zum Beispiel daran denkt, dass er Sklaven frei gekauft hat und ein Sklavenkind zum Beispiel sogar adoptiert hat, ihn als mit seinen eigenen Kindern gleichgestellt hat, was das für ein Aufsehen unter den Menschen damals gesorgt hat. Zu einer Zeit, wo halt Mädchen minderwertig betrachtet wurden, hat er ein Fest gegeben zur Geburt seiner Tochter. Er hat seine Tochter demonstrativ in der Öffentlichkeit lieb gehabt, sie auf den Schoß genommen. Es wird erzählt, dass zum Beispiel eines Tages, als der Prophet mit seinen Gefährten bei einer Versammlung war und seine Tochter den Raum betrat, er aufgestanden ist, ihr seinen Platz angeboten hat. Das ist für uns vielleicht heutzutage normal, aber zu der Zeit hat das nicht nur für Aufsehen bei den Nicht-Muslimen, sondern auch bei den Muslimen geführt, die darüber sehr verwundert waren. Und das hat so einen Schockeffekt ausgelöst bei den Menschen, Unverständnis, aber auf der anderen Seite, weil seinen Worten Taten folgten, konnte er auch innerhalb von so kurzester Zeit eine gesamte Gesellschaft umkrempeln und eine neue Zivilisation gründen. Barmherzigkeit nicht nur gegenüber Menschen und insbesondere Kindern oder Waisenkindern werden besonders betont, aber auch gegenüber anderen Geschöpfen wie Tieren und Pflanzen gibt es zahlreiche Hadithe des Propheten und Empfehlungen, wie man Tiere zu behandeln hat. Zum Beispiel soll man keine Vogelnester zerstören, keine Eier aus Nestern klauen. Man soll milchgebende Tiere, wenn sie ein Junges haben, nicht maßlos melken, ohne an das Kalb zu denken oder an das Lamm, wie auch immer. Man soll keine Tiere quälen. Da gibt es unzählige Beispiele, wie barmherzig man mit Tieren auch umgehen soll, auch mit Bäumen zum Beispiel. Also das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber dass das schon mal, also möchte ich auf jeden Fall erwähnt haben, dass Barmherzigkeit nicht nur die Menschen, sondern alle Geschöpfe, dass Barmherzigkeit für alle Geschöpfe gemeint ist. Die Barmherzigkeit des Propheten war sein Erfolgsrezept, wie gesagt. In der Sure Ali Imran 159 sagt Allah: Es geschieht um Allahs Barmherzigkeit willen, dass du zu ihnen milde bist. Und wärest du schroff, hartherzig gewesen, sie wären rings um dich zerstoben. Seine Barmherzigkeit war es also, die dazu geführt hat, dass so viele Menschen sich in kürzester Zeit sich um ihn geschart haben und er wirklich, wie vorhin auch schon gesagt, eine neue Zivilisation gründen konnte. Hier habe ich jetzt nun ein Hadith mir rausgesucht, das eigentlich am meisten zum Thema Barmherzigkeit verwendet wird. Und zwar ist es ein ganz generelles Hadith: Diejenigen, die nicht barmherzig sind, werden keine Barmherzigkeit erlangen. In einer anderen Version heißt es: Wenn du barmherzig mit den Geschöpfen auf Erden bist, werden die im Himmel auch barmherzig mit dir sein. Diese Hadithe sind wirklich die Hadithe, auf die sich die Gelehrten auch beziehen. In diesen Hadithen verstehe ich für mich auch, dass die Barmherzigkeit nicht empfohlen wird. Ja, es ist gut, wenn du barmherzig bist, sondern es ist eine Pflicht, die einem auferlegt wird. Weil jeder von uns möchte Barmherzigkeit im Diesseits sowie im Jenseits. Und wenn du die haben möchtest, dann musst du auch barmherzig sein mit den Geschöpfen, die dir Gott geschaffen hat. Dann möchte ich jetzt übergehen zu Mevlana. Mevlana kam 600 Jahre circa nach Mohammed auf die Welt. Mevlana Celaleddin Rumi ist 1207 geboren worden in einer Stadt in Afghanistan und er wanderte mit seinen Eltern im Kindesalter in die Türkei nach Anatolien aus. Er ist ein Sufi-Mystiker und Dichter, dafür ist er bekannt. Sufismus ist eine Bezeichnung für den mystischen Islam. Es entstand so zum ersten Mal den Begriff von Sufismus, auf den trifft man so circa 190 Jahre nach Mohammed, wo Gelehrte bemerkt haben, dass Menschen sich vom wahren Islam abwenden, dass sie einige Hadithe und Verse anfangen zu verfälschen, falsch zu verstehen. Und daraufhin sind diese Sufi-Orden entstanden, mit dem Ziel, den Koran und die Hadithe in ihrer wahren, in der richtigen Form zu schützen, ihn richtig zu verstehen. Und das Ziel ist es des Sufismus, den Islam richtig zu verstehen, richtig zu leben durch Ma'rifat. Ma'rifat bedeutet, Gott kennenzulernen. Das Ziel ist es, sich geistig weiterzuentwickeln. Schlechte Eigenschaften, die ein Mensch besitzt. Der Mensch hat ja, wie wir wissen, so tierische Eigenschaften sowie engelsgleiche Eigenschaften, gute und böse. Und diese tierischen Eigenschaften, so soll es das Ziel sein, jedes Menschen sie zu bändigen, sie zu erziehen und auf der anderen Seite die Guten zu fördern und so sein volles Potenzial als Mensch auszuschöpfen. Mevlana's Lehren sind sehr inspirierend, auch über die Grenzen hinaus, auch nicht nur für Muslime, sondern auch für Nicht-Muslime. Mevlana's Lehren handeln viel über Liebe. Er sagt, dass Liebe die Hauptkraft im Universum ist. Nach seinem Verständnis ist das Universum ein harmonisches Ganzes und jedes Teil im Universum besteht quasi in einer bestimmten Liebesbeziehung zueinander. Und diese Liebe ist einzig und allein auf Gott gerichtet und nur durch seine Liebe kann alles andere Bestand haben. Der Mensch kann die Harmonie mit sich und dem Universum nur erreichen, wenn er lernt, Gott zu lieben, denn nur dann kann man alles Geschaffene lieben. Also nur durch Gottes Liebe ist es möglich, auch alle anderen Geschöpfe zu lieben. Gott durch Liebe näher zu kommen, ist der wahre Weg zur wahren Erfüllung, sagt Mevlana. Aber auch nicht nur Mevlana, das sind auch Leitlinien aller Sufisten. Was Mevlana so besonders, glaube ich, macht, beziehungsweise was Tatsache ist, ist, dass er Dichter war. Er hatte die Begabung, seine Gefühle, seine Gedanken poetisch wiederzugeben, was ihm einen sehr weit verbreiteten Ruhm verschaffen hat. Hier habe ich ein sehr, sehr bekanntes, berühmtes Gedicht von ihm oder ein paar Gedicht von ihm. Auf Türkisch kennt es, glaube ich, jeder. Und er sagt, komm, komm, wer du auch bist, wenn du auch Götzendiener oder Feueranbeter bist. Komm, das ist die Tür der Hoffnung, nicht der Hoffnungslosigkeit, auch wenn du tausendmal dein Versprechen gebrochen hast. Komm, komm wieder. In diesen Zeilen versucht Mevlana, die Barmherzigkeit Gottes zu betonen. Egal wie oft man gesündigt hat, wie sündig man auch sein sollte, wie viele Fehler man auch im Leben begangen hat, sollte man nie die Hoffnung verlieren, denn die Barmherzigkeit Gottes ist grenzenlos. In einem weiteren Gedicht sagt er, was ebenfalls sehr bekannt ist: Sei großzügig und hilfsbereit wie fließendes Wasser, sei barmherzig wie die Sonne, verberge die Fehler anderer wie die Nacht. Sei, was Wut und Aggression angeht, wie ein Toter. Sei demütig wie die Erde, sei tolerant wie das Meer. Gib dich so, wie du bist, oder sei, wie du dich gibst. Das ganze Gedicht werden wir hier nicht analysieren, aber auf die zweite Zeile möchte ich kurz eingehen. Er sagt, sei barmherzig wie die Sonne. Warum die Sonne? Denn die Sonne, sie selektiert nicht, wenn sie ihre Wärme und wenn sie ihr Licht schenkt. Sie bestrahlt alle mit der gleichen Energie, ohne zu selektieren, ob man Tier ist, ob man Pflanze, ob man Mensch ist. Und so sollte auch der Mensch mit seiner Barmherzigkeit sein. Er sollte nicht voreingenommen sein und barmherzig gegenüber allen und jedem sein. Bevor ich hier zu Said Nursi übergehe, vielleicht noch eine kleine, Tat Mevlanas, also wie hat Mevlana auch Barmherzigkeit in seinem Leben praktiziert. Es erzählt Nefisuddin Sivasi, ein Freund von Mevlana, dass er eines Tages von ihm Geld bekam, um Brot zu holen. Und Nefisuddin Sivasi ist dann das Brot holen gegangen, hat es dann Mevlana gebracht und Mevlana wollte dieses Brot einem bedürftigen Mann Person, einer bedürftigen Person bringen und hat sich dann auf den Weg gemacht. Nefisüddin war mit ihm dabei. Unterwegs trafen sie eine Hündin, die mit ihren Welpen verhungert auf der Straße lag. Und Mevlana hat daraufhin das Brot dann geteilt und hat das Brot dem Hund gegeben, worauf Nefisüddin sehr verwundert war, weil er wollte es einem Menschen geben und er hat es aber einem Hund gegeben. Und er hat seine Verwunderung auch ausgedrückt und hat gefragt, warum er das denn getan hat. Und die Antwort von Mevlana war, dass dieser Hund schon seit einer Woche hungert und trotz dessen seine Jungen nicht verlassen hat, die Welpen nicht verlassen hat. Und er zitiert in dem Augenblick des Hadith des Propheten, wenn du nicht barmherzig mit den Geschöpfen auf Erden bist, werden die im Himmel nicht barmherzig mit dir sein. Und fälschlicherweise wird dieses Hadith auch oft als Zitat von Mevlana dargestellt, aber im Grunde genommen ist es wirklich ein Hadith von des Propheten Mohammed. Dann Said Nursi. Said Nursi Bediüzzaman ist ein kurdischer Gelehrter, der im Osten der Türkei gelebt hat. Er ist 1878 geboren und er hat in sehr jungen Jahren den Titel Bediüzzaman bekommen. Bediüzzaman bedeutet der Einzigartige seiner Zeit. Und was ihn ausmacht, ist, dass er moderne Wissenschaft mit traditionellen Lehren verbindet. Und in seinen Werken beschreibt er selbst, dass er vier Hauptthemen eigentlich versucht zu vermitteln. Zum einen wären das Ajiz, übersetzt heißt das die Armut des Menschen, die Schwäche des Menschen. Fakr ist die Schwäche, die Armut des Menschen. Tefekkür bedeutet die Überlegung, die Reflexion über die Existenz und des Daseins, des Universums. Und das vierte, der vier Themen ist halt Barmherzigkeit, Şefkat im Türkischen genannt. Bei Said Nursi trifft man immer wieder auf den Begriff, dass das Universum ein Buch Gottes ist. Genauso ein Buch Gottes ist wie der Koran. Dass dieses Buch gelesen werden muss. Und wozu? Um Gott kennenzulernen. Dass man in der Schöpfung Gottes Handschrift sehen kann. Und das ist auch der Grund, warum er so viel Wert auf die Wissenschaft legt. Um auch im Detail die Handschrift Gottes sehen zu können, wie alles Sinn hat, wie sinnvoll, perfekt, durchdacht und schön ist. Und da ist auch Said Nursi zum Beispiel nicht alleine, auch in der christlichen Welt zum Beispiel. Jeder kennt den Vater der Genetik, Gregor Mendel, ebenfalls ein Theologe und Wissenschaftler zugleich. Das sind Menschen, die Wissenschaft betreiben, weil sie in der Wissenschaft, in der Natur Gott finden. Und in seinen Beobachtungen der Natur hat er erkannt, dass alles voller Barmherzigkeit ist. Im Universum, sagt er, funktioniert alles durch Barmherzigkeit. Und Barmherzigkeit ist eine Tejelli Gottes, also im Deutschen, also Theophanie, der Begriff Theophanie, die Theophanie Gottes. Und alles hilft sich gegenseitig, sagt er. Ja, Stichwort Ökosystem, alles ist irgendwie miteinander verbunden. Dass ein Teil ausfällt, beeinflusst die anderen negativ. Alles hilft sich, ohne es eigentlich irgendwie zu wissen. Alles ist perfekt zusammengesetzt. Und durch diese Beobachtung sagt er halt, dass Barmherzigkeit wirklich alles mit Barmherzigkeit erschaffen worden ist. Frauen zum Beispiel, sagt Said Nursi, sind Helden der Barmherzigkeit. Er ist fasziniert von der Kraft, die Frauen aufbringen können, nur allein durch Barmherzigkeit, die sie in sich tragen. Ein Zitat von Said Nursi habe ich hier mitgebracht. Und zwar sagt er: Wenn man Barmherzigkeit vernachlässigt, betrachtet man das Leben als einen Kampf, als einen Wettkampf. Er spricht oft von einem Gleichgewicht, auch bei anderen Themen. Man muss immer ein Gleichgewicht halten können. Auch, so ist es auch bei Barmherzigkeit. Wenn man es vernachlässigt, dann betrachtet man das Leben und das Universum, die Geschöpfe nicht wie Teile eines Ganzen, die in Harmonie miteinander sich gegenseitig helfen, sondern, Stichwort Kampf ums Überleben, der Platz an der Sonne, es geht einfach um Existenz, jeder versucht zu überleben und die anderen, man berücksichtigt die anderen Lebewesen nicht. Dann würde man das Leben als einen Kampf und Wettkampf betrachten. Wenn man aber Barmherzigkeit übertreibt, könnte man denken, barmherziger zu sein als Gott, und man fängt an, Unterschiede und Unglück im Leben zu hinterfragen. Und hier das Stichwort Theodizee, Gerechtigkeit Gottes, ist wieder ein Thema für sich, wo man länger darüber diskutieren könnte, aber ich wollte das mal so hier aufzeigen und das dann so erstmal stehen lassen. Eventuell kann man ja später darüber reden. Aber für mich sehr eindrucksvolle Erkenntnisse, die er gemacht hat. Auch aus seinem Leben gibt es Beispiele, wie er Barmherzigkeit praktiziert hat. Es gibt zum Beispiel das Beispiel, wo er mit seinen Schülern am Berg Erek ist, auf dem Berg Erek ist, wo er sich wieder um zu meditieren zurückgezogen hat und er dann seine Schüler bittet, eine Hütte zu bauen. Die Schüler wollen dann mit dem Spaten halt anfangen, eine Hütte zu bauen und bemerken dann ein Ameisennest, woraufhin er dann seine Schüler bittet, woanders zu graben und das Ameisennest zu verschonen. An einer anderen Stelle passiert das Gleiche nochmal und wieder erlaubt Said Nursi ihnen nicht, das Ameisennest zu zerstören. Und dann sagt er den berühmten Satz, man baut kein Heim, indem man ein anderes Heim zerstört. Oder man kann jetzt das Wort Juva Ev mit Nest auch übersetzen. Man baut kein Nest, indem man ein anderes Nest zerstört. Einige erzählen davon, dass er, wo er mal wieder in einem der Gefängnisse in der Türkei war, dass er das Stück Brot, was er dann bekam, mit einer Maus teilte zum Beispiel. Er sagt über die Menschen, die ihn damals auch zu Unrecht beschuldigt haben, böse Absichten gehabt zu haben, er sagt, denen, die mich gequält haben, die mich von Ort zu Ort vertrieben haben, die mich beleidigt haben, die mir Lügen unterstellt haben, die mich im Gefängnis gesteckt haben, all denen vergebe ich, sagt Said Nursi. Und eine Besonderheit seines Verständnisses ist die Betonung auf Aufopferungsbereitschaft. Also dass das zum Thema, also Barmherzigkeit bedeutet auch, Opfer zu bringen für andere. Ja, dann möchte ich jetzt zu Fethullah Gülen, zu unserem letzten Beispiel übergehen. Fethullah Gülen ist ein Gelehrter unserer Zeit. Er ist 1938 in Erzurum im Osten der Türkei geboren. Er ist ebenfalls einer, der die traditionellen Lehren mit der modernen Wissenschaft verbindet. Wenn man so ja, all seine Lehren mit zwei Worten beschreiben müsste, wären das Bildung und Dialog. Das sind so die Schwerpunkte, die er sich meiner Meinung nach im Leben setzt, die er für wichtig sieht für das heutige Leben in der Moderne, für ein harmonisches und friedliches Leben. Und Er war zwar nie wirklich physisch der Schüler Said Nursis, aber er wird als einer seiner Schüler betrachtet, weil er seinen Lehren und die Lehren Said Nursis verfolgt und ebenfalls ein Mystiker ist. Und er setzt quasi die Lehren und Pläne von Said Nursi heute in die Tat um. Denn Said Nursi hat gesagt, dass die Hauptprobleme unserer Zeit sind zum einen Bildungsignoranz, Armut und Zerstrittenheit der Menschen untereinander. Und diese drei Dinge hat Said Nursi aufgeführt und Fethullah Gülen geht jetzt diese drei Probleme an. Er versucht durch Schulen anstatt Moscheen zum Beispiel, den Satz kennt mittlerweile auch jeder, durch Schulen, Bildung von Universitäten, Bildungseinrichtungen in verschiedenster Form und die Ausprägung ist in jedem Land auch anders, je nachdem, wie das Land auch beschaffen ist, versucht er das Problem der Unwissenheit, der Bildungsignoranz zu lösen. Armut hängt auch ebenfalls damit zusammen. Hilfsorganisationen gründen, für internationale Hilfsorganisationen gründen. Bildung ist auch eine Möglichkeit, mit der man Armut bekämpfen kann. Und Zerstrittenheit untereinander durch Dialog, indem man in Kontakt miteinander tritt, indem man kommuniziert, indem man Schwerpunkt auf die Gemeinsamkeiten richtet, kann man diese drei Probleme unserer Zeit lösen. Er hat über 70 Bücher geschrieben. Und in seinen Büchern erzählt er von einem gelebten Islam, dass der Islam kein geschriebener Islam, also wie muss man beten, wie muss man fasten, darum geht es weniger, es geht da eher darum, wie kann man in seinem Leben den Islam zum Leben erwecken. Und zu seiner Person möchte ich jetzt nicht viel sagen, da können wir später vielleicht noch drüber reden, aber ich habe jetzt noch drei Zitate von ihm mitgebracht zum Thema Barmherzigkeit. Er sagt, Barmherzigkeit ist die Quintessenz der Existenz. Ohne Barmherzigkeit wäre alles ein Chaos und Durcheinander. Alles entstand durch Barmherzigkeit, existiert durch Barmherzigkeit und ist in einer Ordnung durch Barmherzigkeit. Also ähnlich wie es auch Mevlana und Said Nursi sagen, die Harmonie und ist nur durch Barmherzigkeit möglich und es ist der Grund, warum alles so schön funktioniert. Hier, das finde ich ein sehr wichtiges Zitat, sagt Fethullah Gülen, jeder ist dazu verpflichtet, gegenüber all den Geschehnissen und Dingen im Universum, mit dem Verstand und dem Bewusstsein sich darauf zu konzentrieren, die Barmherzigkeit Gottes zu erkennen und seinen eigenen Beitrag zu leisten. Also wir sind auf der Welt, wir sind hier und wir sind auch dazu verpflichtet, als Geschöpfe Gottes, ihn kennenzulernen, also unseren Schöpfer kennenzulernen, seine Barmherzigkeit zu sehen, ihn dadurch zu lieben und dadurch dann auch selbst tätig werden und einen Beitrag zur Barmherzigkeit, zum Universum leisten. Und hier heißt es, sagt er, nur wer reinen Herzens ist, kann der Menschheit Barmherzigkeit entgegenbringen und wird dann lieber leben lassen, beziehungsweise Leben geben, als an sein eigenes Leben zu denken. Dieser Satz ist etwas, was Fethullah Gülen auszeichnet, was man so von keinem anderen Gelehrten vielleicht zuvor auch gehört hat. Und zwar sagt er, dass wir Menschen eine sehr wichtige Tugend vergessen haben. Die Tugend Isar Ruhu im Türkischen. Isar bedeutet, jemand anderen sich selbst vorzuziehen. Das ist eine sehr wichtige Tugend, die wir vergessen haben. Diese Tugend ist auch wiederum auf die Zeit des Propheten und auf seine Gefährten zurückzuführen. Denn in der Hashir, Vers 9, sagt Allah, sie denken an andere, obwohl sie selbst bedürftig sind. Dort beschreibt Gott die Gläubigen. Und da dieser Vers wurde gesandt aufgrund eines Geschehnisses. Und zwar kam ein hungriger Mann zum Propheten und sagte, dass er seit Tagen nichts gegessen hat und bat um etwas zu essen. Der Prophet Mohammed hatte selber leider nichts mehr zu essen und fragte dann in die Gemeinde, wer wäre denn bereit, diesem Mann etwas zu essen zu geben. Daraufhin meldete sich Abu Talha und nahm ihn mit zu sich nach Hause. Abu Talha hatte aber selber nicht viel zu essen. Es gab nur einen Teller Suppe, der eigentlich für die Kinder gedacht war. Aber er hat dann seine Frau darum gebeten, die Kinder ins Bett zu bringen, frühzeitig, und hat den Teller seinem Besuch, wenn ich mich nicht irre, war das, glaube ich, Abu Huraira, gegeben. Und damit Abu Huraira sich nicht schlecht fühlt, was zu essen, während Abu Talha und seine Frau nichts essen, haben sie dann das Licht gedimmt, die Kerzen versehentlich ausgepustet und die so getan, als würden sie ebenfalls etwas essen, aber im Grunde genommen hatten sie nichts zu essen. Und am nächsten Tag, als Abu Talha dann wieder zum Propheten ging, sagte der Prophet zu ihm, was hast du nur gestern getan, dass dieser Vers gesandt wurde, und hat ihm dann diese Verse vorgelesen. Es ist nicht nur ein Vers, ein paar Verse, also es sind schon ein paar Sätze mehr. Ich habe jetzt nur diesen Satz herausgepickt. Ja, und daraus weitergeleitet sagt jetzt Fethullah Gülen, man soll leben, um anderen Leben zu geben. Yaşatmak için yaşamak, auf Türkisch. Dieser Satz wird sehr oft betont. Ein Motto der Gülen-Bewegung, würde ich sagen, selbstlos zu sein. Und es wird immer wieder betont, dass es keine große Tat ist, das zu geben, was man nicht mehr hat, sondern auch geben zu können, obwohl man selbst braucht und vielleicht sogar bedürftig ist. Ja, und das ist meine letzte Folie. Love is a verb. Brauche ich, glaube ich, nicht übersetzen. Liebe sollte gelebt werden. Das ist ein Motto, eine Überschrift von einem Video, was die Gülen-Bewegung in Amerika vorbereitet hat, also produziert hat. In dem Video könnt ihr im Internet euch anschauen. Also ist so ein einstündiges Video, was die Bewegung erklärt, wie sie entstanden ist. Und das Video heißt Love is a Verb, was ich sehr schön finde. Liebe sollte gelebt werden und Barmherzigkeit ist reine Liebe. Das wär's dann. Ja,
und genau. In der Kürze der Zeit im Prinzip unmöglich, die islamische Tradition als Ganze jetzt vorzustellen. Was aber durchaus, was ich sehr angenehm fand, ist, dass sie sich dann auf wenige Sachen konzentriert haben, man das relativ gut mitverfolgen konnte. Wäre das letztgenannte, die ist Isa, also dass man wirklich jemand anderen sich selbst bevorzugt, auch mal ein Diskussionsthema, eventuell auch für gleich, inwiefern man das überhaupt umsetzen kann, ja. Wo auch eventuell Grenzen liegen, wie man das auch im Alltag, mit dem normalen Alltag auch vereinbaren kann. Ja. Das fände ich auch ein interessantes Thema hier zu diskutieren.
Ich habe die Handouts vergessen eben. Genau. Genau. Wir haben hier Handouts für Sie vorbereitet. Und zwar ist in diesen Handouts ein Gleichnis drin von. Hier, das kannst du auch mitgeben. Und zwar ein Gleichnis von Said Nursi. Said Nursi benutzt ja sehr viel Gleichnisse und Vergleiche in seinen Werken. Und hier ist das zweite Söz auf Deutsch drin. Im Grunde genommen, also wäre schön, wenn ihr euch das mal durchlesen könnt und eventuell habt ihr Fragen dazu. Das haben wir deshalb ausgesucht, weil es in diesem Gleichnis darum geht, dass man allein durch die Perspektive, mit der man sich Geschehnisse und die Welt und sein Umfeld um sich herum betrachtet, entweder glücklich, aber auch unzufrieden im Leben sein kann. Wenn man eine barmherzige und liebevolle Blickweise, Perspektive im Leben hat, ist das Leben auch automatisch schöner, als wie wenn man ständig pessimistisch ist und alles hinterfragt. Ja, das ist das falsche Wort, aber ihr wisst, was ich meine. So. Soll dann direkt der zweite Vortrag oder ja,
also, ne? Ohne direkt nachfragen oder so etwas, ne? Dass man die vielleicht erst klärt und dann kann ich mich ja gleich anschließen.
Ja, dann würde ich aber vorschlagen, dass wir 2 Minuten erst lüften und dann, nach 2 Minuten dann mit Ihnen direkt einsteigen.
Ja, gut. Nutzen wir mal die Chance. Ohne dass ich ihn jetzt gesichert hatte.
Ja, genau.
Aber der war jetzt hier.
Wäre auch nicht schlimm.
Jetzt direkt. Hat sich da.
Thank you.
frischer Luft konzentrieren. Ja, wir können mal aufschließen. Ich würde dann.
Ja, oder wir lassen sie auf, wenn da hinten 210 keiner mehr drin ist. Dann haben wir vielleicht noch ein bisschen mehr Luft. Vielleicht kann einer gucken, ob in der Ecke da noch jemand drin ist. Der Arabischkurs nebenan ist auf jeden Fall schon fertig. Die haben sich gerade verabschiedet. Ja, vielen Dank auch nochmal für die interessante Einführung jetzt in die theologiegeschichtliche Entfaltung des Begriffs der Barmherzigkeit. Im christlichen Bereich ist es ein bisschen verwirrender und ich hoffe, dass ich das so einigermaßen auch ohne PowerPoint rüberbringen kann, wie so die Diskussionsverläufe waren in der Frage danach, wie kommen wir von dem biblischen Begriff der Barmherzigkeit, der sich ja, wie von Herrn Demirel eingangs schon mal gesagt, von den Begriffen wie Rahamin, also der Gnade und ungeschuldeten freien Zuwendung herleitet, dann zu dem christlichen Verständnis der Misericordia und ihrem was Barmherzigkeit lateinisch übersetzt heißt, und ihrem Verhältnis zur Gerechtigkeit. Das ist der Streit gewissermaßen in der christlichen Theologie und unter den christlichen Theologen darum, wie das Verhältnis von beiden zueinander gesehen werden muss. Wie weit reicht Barmherzigkeit? Und wir haben eben gerade im Blick in die mystische Tradition des Islam gesehen und dann auch an den Zitaten von Seth Nursi und Peter Gülen, dass Barmherzigkeit gewissermaßen das immer Größere ist, das immer Weitere, das immer Grundlegende Prinzip. Und in der christlichen Theologie kam es im Laufe der Verbreitung der christlichen Botschaft auch in andere Kulturräume hinein zu der Anfrage, ja, wenn immer so viel Barmherzigkeit ist, was ist denn aber mit dem Sünder? Ist es ganz egal, ob er sündigt? Ja, wenn die Barmherzigkeit immer so riesig groß ist, dann ist es ja eigentlich gleichgültig, ja, dann wird Gott schon alles verzeihen, oder wie verhält sich das zur Gerechtigkeit? Das war im Prinzip der Streit in den verschiedenen theologischen Schulen und letzten Endes geht es in dieser Auseinandersetzung auch unter anderem im Streit in der Reformation, also in der Zeit der Trennung von katholischer und evangelischer Kirche geht es auch um die Frage nach Gnade und Gerechtigkeit. Das ist also gewissermaßen immer das Grundproblem innerhalb der christlichen Theologie. Wie Herr Demirel ja eingangs auch schon sagt, in diesem Gleichnis vom barmherzigen Vater wird sehr deutlich, dass das Verständnis des Neuen Testamentes eindeutig das ist, dass die Barmherzigkeit Gottes weit, weit über das hinausragt, was der Mensch jemals an Schuld auf sich laden kann. Gottes Barmherzigkeit ist immer größer als alles andere, als jedes Fehlverhalten, so groß es uns auch noch im Einzelnen erscheinen kann. Jeder kann gewissermaßen auch im Zustand absoluter Verlorenheit zu Gott zurückkehren und ihn und sein Erbarmen bitten. Und das ist so dieses Gleichnis von dem barmherzigen Vater, der Sohn, der alles tut, damit er nicht gewissermaßen die Liebe des Vaters behält, sondern alles versucht, um sie loszuwerden. Dieser Sohn erfährt trotz alledem, dass Gott auf ihn zukommt, ja, dass Gottes barmherzige Liebe so groß ist, dass sie auch noch auf den verlorenen Sünder, das verlorene Schaf, dann eben zukommt. Und diese Vorstellung, die auch noch die antike Theologie sehr stark geprägt hat, Theologen vor allen Dingen in der griechischen Schule wie Hieronymus, wie Origenes, wie Kyrill von Jerusalem, die großen Lehrer der christlichen Antike, der griechischsprachigen christlichen Antike. Dieses Denken verändert sich in dem Rahmen, in dem das Christentum die antike Welt verlässt. Das Christentum verbreitet sich im Laufe des 4. und 5. Jahrhunderts aus diesem Mittelmeerraum heraus, in dem es entstanden ist und dem es zunächst einmal seine theologischen Debatten auch geführt hat, verbreitet es sich hinaus und kommt in die Regionen, in denen wir jetzt heute zu Hause sind, also der Bereich der hier lebenden Völker ist erst sehr, sehr spät christianisiert worden. Hierher kommt das Christentum erst zu einem Zeitpunkt, als beispielsweise der Islam schon auf der Iberischen Halbinsel längst verbreitet ist. Ja, das heißt also, diese Region kommt erst sehr spät in Kontakt mit der christlichen Botschaft. Und damit gibt es ein Problem, was wir heute ja auch haben, nämlich die Frage, wie inkulturiert man diese Botschaft? Wie findet die christliche Botschaft, die aus der antiken Kultur des Mittelmeeres kommt, aus einer griechischsprachigen Kultur, aus einer hebräischsprachigen Kultur, wie findet man in den Sprachen der Völker, die hier leben, also den germanischen Sprachen, wie findet man da Ausdrucksweisen? Und in germanischen Sprachen gab es nichts, was diesen Begriff der Barmherzigkeit, keine Vorstellung, die diesen Begriff der Barmherzigkeit wiedergab. Man kannte nur das Verständnis der Gerechtigkeit und Gerechtigkeit aber auch nicht als eine Form, die großzügig vergibt, sondern einer Gerechtigkeit, die ausgleicht. Und das ist ein ganz spannender Bereich dann in der theologischen Entwicklung, dass man sagt, das Wesen Gottes ist in erster Linie bestimmt durch seine Gerechtigkeit. Gott schafft Gerechtigkeit. Es kommt zu einem Ausgleich alles dessen, was in dieser Welt gewissermaßen ungerecht und ungleich ist. Man entfernte sich also quasi von dem biblischen Verständnis des Textes, vom antiken Verständnis der Liebe Gottes und übertrug sie in die Vorstellungswelt, wie sie bei den hier lebenden Völkern eben vorhanden war. Die sagten, die Aufgabe gewissermaßen eines so großen Herrschers, wie es Gott ist, ist es, Gerechtigkeit walten zu lassen. Und das bedeutet, dass der Sünder, wenn er nicht verloren sein möchte, Genugtuung leisten muss. Deswegen nennt man diese Theologie, deren bedeutendster Repräsentant dann Anselm von Canterbury wurde, einer der wichtigsten Theologen dann des 12. Jahrhunderts, nennt man dann die Satisfaktionstheorie, die besagt, dass gewissermaßen die Gerechtigkeit Gottes dann eine Genugtuungsleistung seitens des Sünders erfordert. Dort, wo diese nicht geleistet werden kann, dort ist gewissermaßen nur noch ein Vertrauen oder ein Hoffen darauf möglich, dass es nicht zu schlimm wird in der Strafe Gottes. Aber das Problem, was dahinter stand, das war eben tatsächlich diese Frage, die Sie vorhin auch schon angeschnitten hatten, das war eigentlich diese Frage nach der Theodizee. Wie kann es sein, dass es so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt gibt? Soll das alles ungesühnt bleiben? Soll der Mörder quasi von Gott aus reiner Liebe und Barmherzigkeit auch noch errettet werden? Oder aber gibt es so etwas wie einen Ausgleich? Gibt es so etwas wie eine Strafe? Oder kann der Mensch überhaupt etwas tun, um wieder zu Gott zurückzukehren? Und da gibt diese Satisfaktionstheorie von Anselm von Canterbury eine Auskunft. Ja, er kann was tun. Er kann umkehren, er kann Genugtuung leisten. Das ist seine Aufgabe. Wir sollen nicht auf Gottes Barmherzigkeit hoffen, sondern wir sollen auf seine Gerechtigkeit hoffen. Und dann sollen wir aber auch unseren Beitrag leisten dann dazu. Diese Forderung nach ausgleichender Gerechtigkeit, nach Bestrafung des Bösen, hat dann natürlich dieses Bild des liebenden Gottes sehr weit in den Hintergrund treten lassen und hat lange Zeit das christliche Verständnis des Gott-Mensch-Verhältnisses dominiert. Das heißt also, noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein war Theologie in den beiden christlichen Kirchen, sowohl in der evangelischen Theologie, dafür steht vor allen Dingen Karl Barth aus Wuppertal, einer der ganz bedeutenden Theologen des 20. Jahrhunderts. Also eigentlich war er Schweizer, aber er hatte unter anderem in Wuppertal gelehrt und Berlin und Basel, dass diese Theologie sehr stark die Gerechtigkeit Gottes betonte und damit auch eine gewisse Anforderung an den Menschen, sich der Gerechtigkeit Gottes dann eben auch als gerecht zu erweisen, als würdig zu erweisen. Und dahingegen ging diese Frage, das biblische Bild der immer zuvorkommenden Liebe Gottes trat lange Zeit in den theologischen Diskussionen in den Hintergrund. Das hat innerhalb der christlichen Theologie zu einer starken Betonung der Exklusivität geführt, dass man also dann gesagt hat, gut, wenn das so ist, was ist die wichtigste Tat des Menschen? Die wichtigste Tat des Menschen, die er tun kann auf dem Weg auf Gott hin, ist es zunächst einmal gewissermaßen den rechten Glauben durch die Taufe anzunehmen. Und außerhalb dieser Glaubensgemeinschaft gibt es kein Heil. Extra Ecclesia nulla salus. Das war dann gewissermaßen eine der zentralen Positionen. Deswegen ist es so wichtig, dass alle Menschen erfahren von Jesus Christus, dass sie alle getauft werden. Ansonsten sind sie mehr oder weniger unrettbar verloren, weil sie nicht gewissermaßen der Gnade Gottes teilhaftig werden können. Und dagegen gab es aber dann auch immer eine kritische theologische Richtung, die gesagt hat, nein, das ist zu mechanisch, diese Vorstellung. Gott ist ja in diesem Fall wie so eine Waage oder wie so ein Automat. Ja, also jemand macht einen Fehltritt und schwupp, Gott schlägt einmal drauf und bestraft es, weil die ausgleichende Gerechtigkeit ein sehr simples Vorstellungsbild ist, wie mit Schuld umgegangen werden kann. Ja, ich verfehle mich, Waagschale geht ganz nach unten in die Sünde, ich tue was Gutes, schwupp, die Waagschale wird wieder hochgeliftet und jetzt komme ich irgendwie ins Gleichgewicht hinein. Oder Gott tut aus Gnade etwas dazu, sodass das Ganze wieder ins Gleichgewicht kommt. Und deswegen war immer eine Frage der Theologie, ob das dieses Verständnis nicht zu einfach und zu bildhaft ist, um Gottes Erlösungswillen gegenüber den Menschen dann eben zum Ausdruck zu bringen. Und dagegen ist in der Theologie dann eben betont worden, ja, dass Barmherzigkeit zunächst einmal ja so etwas ist wie eine Grundeigenschaft Gottes. Aus der Sichtweise der christlichen Theologie hat Gott drei wesentliche Eigenschaften. Das ist eben seine Heiligkeit, dass Gott heilig ist. Zweitens, dass er gerecht ist. Und drittens aber, dass er barmherzig ist. Ja, Heiligkeit, Gerechtigkeit, Barmherzigkeit. Und diese drei Grundeigenschaften Gottes spielen Barmherzigkeit und Gerechtigkeit nicht gegeneinander aus, sondern stellen sie nebeneinander. Und das bedeutet eben, dass der Mensch dazu aufgefordert ist, auf die Barmherzigkeit Gottes Antworten zu handeln. Und da kommt dann eben auch dieses praktische Element ins Spiel, was schon in der biblischen Tradition ganz entscheidend war, in verschiedenen Stellen, bei den Propheten vor allen Dingen, aber auch im Buch Tobit oder eben in den Evangelien, wird diese Rolle des Barmherzigen, also des mildtätigen Wirkens des Menschen als Weg zu Gott sehr stark betont. Und in der christlichen Theologie hat sich dann, ausgehend von den Prophetenschriften, dann die Lehre von den sogenannten Werken der Barmherzigkeit entwickelt, als eine ethische Anforderung an den Menschen. Und diese Werke der Barmherzigkeit, die anknüpfen vor allen Dingen an Texte aus dem Propheten Jesaja und aus dem Matthäusevangelium, sind hungrige Speisen, durstige Tränken, Fremde beherbergen, nackte Kleiden, Kranke besuchen, Gefangene besuchen oder befreien, was jetzt nicht als Aufforderung gedacht ist, da irgendwelche Schwerverbrecher aus dem Knast freizusprengen, sondern damals gab es ja noch sehr viel, gab es ja bis ins 19. Jahrhundert hinein die Praxis, wenn jemand Schulden hatte, die er nicht bezahlen konnte, kam er in den sogenannten Schuldturm und dann ihn frei zu kaufen, ja, ihm die Schulden entweder zu erlassen und dadurch zu befreien oder ihn Geld zu sammeln, dass er freigekauft wurde, daher Gefangene befreien, ja, also nicht etwa dem zu Recht einsitzenden Knacki illegal aus der Strafanstalt zu entsorgen und als letztes eben Tote bestatten. Das sind die sogenannten leiblichen Werke der Barmherzigkeit als Grundlage der christlichen Ethik. Und wenn Sie heute noch einmal so an Caritas denken oder an vorbildliche Gestalten, beispielsweise in der christlichen Tradition ist es vor allen Dingen Elisabeth von Thüringen, dann gruppiert sich ihre Biografie geradezu um diese Tätigkeiten, also hungrige Speisen, das ist das berühmte Rosenwunder von Elisabeth von Thüringen oder durstige Tränken, Fremden beherbergen, nackte bekleiden, Kranke besuchen oder ihnen überhaupt ein Krankenhaus zu ermöglichen, die Gefangenen besuchen und befreien und die Toten zu bestatten. Das hat man dann als sowohl als Auftrag an den Einzelnen gesehen, als auch als Auftrag der kirchlichen Gemeinschaft. Das ist die theologische Grundlage dafür, warum heutzutage noch katholische Kirche Friedhöfe unterhält, Krankenhäuser unterhält, Wohlfahrtseinrichtungen aller Art eben betreibt. Das ist gewissermaßen diese Lehre von den leiblichen Werken der Barmherzigkeit. Also wohlgemerkt, Aufgabe für den Einzelnen. Ich muss mich fragen, wann kann ich das tun, so wie es dann auch in der Weltgerichtsrede bei Matthäus heißt, Herr, wann habe ich das getan? Ne? Und die Auskunft daraufhin lautet, was du dem geringsten meiner Brüder und Schwestern getan hast, das hast du mir getan. Das heißt, ich soll genau diejenigen, die Hungrigen, Durstigen, die Fremden, Nackten, Kranken, Gefangenen und Toten so behandeln, als wären sie Christus selbst. Und das ist gewissermaßen die Grundlage dann für ein christliches Leben, für ein barmherziges Leben. Und daneben gibt es auch noch die geistlichen Werke der Barmherzigkeit, die haben sich so ein bisschen parallel dazu gestaltet. Das sind die Unwissenden lehren, die Zweifelnden beraten, die Trauernden trösten, die Sünder zurechtweisen, den Beleidigern gern verzeihen, also nicht einfach nur verzeihen, sondern man soll ihm gerne verzeihen, für die Lebenden und Verstorbenen beten und, was ich immer am schönsten finde, die Lästigen geduldig ertragen. Ja, der Nachbar, der mir schon immer auf den Senkel gegangen ist, dass ich ihn geduldig ertrage, das ist ein sogenanntes geistliches Werk der Barmherzigkeit. Und das sind gewissermaßen die Regeln für eine persönliche Lebensführung, wie ich die Barmherzigkeit, die Gott in Jesus Christus vorgelebt habe, gewissermaßen in meinen Alltag hinein integriere. Einerseits in sehr praktischen Formen, ne? Love is a verb, wie es vorhin eben abschließend hieß, indem ich tatsächlich konkrete Dinge am anderen tue. Und andererseits aber auch in der Bereitschaft, Verantwortung für die Gemeinschaft zu übernehmen und auch für den anderen mit zu übernehmen, wenn es um die Frage geht, den Unwissenden lehren, Zweifelnde beraten, Trauernde trösten, Sünder zurechtweisen, Beleidigern gern verzeihen, für Lebende und Verstorbene beten und Lästige geduldig zu ertragen. Das hat viel damit zu tun, dass ich eben in dieser Situation dann auch bereit bin, Verantwortung zu tragen. Von der evangelischen oder von der protestantischen oder wie wir auch heute sagen, von der reformatorischen Theologie kam häufig die Anfrage an diese Praxis zu sagen, das kann aber nicht so sein, dass der Mensch sich durch das Tun dieser Werke den Himmel gewissermaßen erkauft. Er kann Gott durch gute Taten nicht bestechen. Für die Erlösung des Menschen ist allein die Gnade Gottes ausschlaggebend, die ich im Glauben annehme. Das ist die Theologie, die Martin Luther vertreten hat, anknüpfend an den Apostel Paulus. Und von katholischer Seite hat man daraufhin umso mehr betont, dass es eben wichtig ist, diese konkreten praktischen Dinge zu tun und dass sie gewissermaßen das Heil mitbedingen, dass sie mich vorbereiten dafür, dass Gott mir dann sein Heil schenkt, auch wenn ich mir natürlich auch aus katholischem Verständnis das Heil nicht erkaufen kann. Wie sehr die Identität gesehen wurde zwischen dem Hilfsbedürftigen und Christus selbst. Das wird in vielen Legenden dann deutlich. Wir feiern in dieser Woche, ja, am Freitag ist St. Martinstag, das ist ja hier im kulturellen Brauchtum tief verankert, die Geschichte des heiligen Martin, der seinen Mantel teilt. Und die Erzählung, die im Kindergarten auch immer gerne mitgespielt wird und so weiter, mit Lichterumzügen gefeiert wird, endet dort immer mit der Mantelteilung. Das ist aber nicht der Höhepunkt der Erzählung, sondern die Geschichte des heiligen Martin geht dann weiter. Er kehrt zurück mit seinem Mantelteil und legt sich ins Bett und schläft, und in der Nacht erscheint ihm Christus. Und Christus trägt den Mantel, den er mit dem Bettler geteilt hat. Ja, diese Legende macht deutlich, das, was wir dem Geringsten unserer Brüder und Schwestern tun, das tun wir an Jesus Christus. Ich soll die anderen so betrachten, als wären sie Jesus Christus selbst. In der Erzählung von der heiligen Elisabeth ist es sehr ähnlich. Also kommt auch aus dem Bereich der Legende, aber es sind ja Dinge, wie die Menschen, die diese Fragen dann auch gesehen haben. Es wird erzählt, Elisabeth hätte einen Aussätzigen, also jemand, der an der Krankheit des Aussatzes litt, aufgenommen und hätte ihn quasi im Zimmer, das sie mit ihr in dem Bett, das sie mit dem Landgrafen Philipp dem IV. Teilte, untergebracht. Und der Landgraf kam und man hat ihm schon am Tor erzählt, stell dir vor, was seine Frau gemacht hat, die hat einen Aussätzigen da in euer Ehebett reingelegt, das ist ja ganz unglaublich, ne? Und jetzt müssen wir die ganze Inneneinrichtung renovieren. Und der Landgraf ist stinksauer, rennt hoch und reißt die Tür auf. Und in dem Moment, wo er in das Zimmer eintritt, liegt in diesem Bett nicht mehr der Aussätzige, sondern liegt ein großes Kruzifix. Was auch wiederum deutlich macht, ja, es ist ja der Arme, der Bettler, der Aussätzige, der Kranke, der Zweifelnde, der Verzweifelnde. Ich soll ihm begegnen wie Christus selbst. Und wenn ich ihm so uneigennützig und ausschließlich aus Liebe begegnet, dann handle ich nach den leiblichen und geistigen Werken der Barmherzigkeit. Wie gesagt, dagegen setzt man in der reformatorischen Tradition stärker auf diese Frage. Wichtiger ist es, dass ich dem vergebenden Handeln Gottes traue, ja, und an ihn glaube. In der Folgezeit gab es nochmal wieder durchaus eine Kritik daran, und das macht sich jetzt auch deutlich in der aktuellen Verkündigung. Wir befinden uns als katholische Kirche ja im Augenblick in einem sogenannten Jahr der Barmherzigkeit, das durch Papst Franziskus ausgerufen wurde. Und Papst Franziskus hat noch einmal deutlich gemacht in seiner Ankündigungsbotschaft für dieses Jahr der Barmherzigkeit, dass wir uns noch mal fragen müssen, an wen richtet sich Gottes Offenbarung denn zuerst? Was ist gewissermaßen das erste Subjekt seiner Verkündigung? Sind es alle Menschen oder die ganze Schöpfung in gleicher Weise? Oder gibt es ein besonderes Menschen, die in besonderer Weise durch die Verkündigung Gottes angesprochen werden? Und da kommt Papst Franziskus aus einer Tradition der Theologie, die vor allen Dingen in Lateinamerika entstanden ist und die man als Theologie der Befreiung bezeichnet. Eine Theologie, die auf der einen Seite sehr umstritten war wegen ihrer politischen Implikationen, weil Befreiung nicht nur gesehen wurde im theologischen Sinne, also Befreiung von Sünde und Schuld, sondern auch im sehr stark politisch-gesellschaftlichen Sinne, Befreiung von Ungerechtigkeit, ausbeuterischen Strukturen, Rassismus, Unterdrückung aller Formen. Und das hat man vor allen Dingen in den 80er Jahren sehr kritisch betrachtet. Bekannt geworden ist vor allen Dingen der katholische Theologe Leonardo Boff, der von Papst Johannes Paul II. Ein Publikationsverbot und Schweigegebot bekommen hat, weil man sagte, das ist eigentlich keine Theologie mehr, sondern das ist eher Politik. Aber Papst Franziskus kommt selber auch zum Teil aus dieser Theologie der Befreiung, indem er sagt, Nein, es gibt so etwas wie ein erstes Subjekt der göttlichen Verkündigung, und das sind die Armen und Schwachen. Das heißt, göttliche Barmherzigkeit und unser barmherziges Wirken konkretisiert sich zuallererst, indem ich mich gegenüber den Schwachen und Benachteiligten öffne. Eine Kirche, die anfängt zu sagen, wir gucken erst einmal, dass wir hier in geordneten Verhältnissen leben und so weiter, dass wir genügend ausfinanziert sind und dafür gesorgt haben, dass es uns allen gut geht. Und dann schauen wir mal, was noch übrig ist. Das investieren wir jetzt in mildtätige Organisationen. Das ist falsch herum gedacht. Jesus Christus in seinem Verhalten hat sich zunächst einmal in seiner Botschaft an diejenigen gewandt, die vom Alltag, von der Gesellschaft, vom Staat gewissermaßen ausgeschlossen waren, zurückgedrängt waren und schlechtere Startbedingungen hatten. Und das müssen wir als Kirche zunächst einmal wieder zurückgewinnen. Also das ist der erste Auftrag der Kirche, sich mit diesen Menschen auseinanderzusetzen. Die Barmherzigkeit Gottes wird da gewissermaßen zum Prüfstein, wo die Kirche in die Bereiche vordringt, in denen es weh tut. Ja, berühmt geworden ist der Satz von Franziskus, als er gesagt hat, mir ist eine verbeulte und beschmutzte Kirche lieber als eine Kirche, die sich nicht von Leid und Not dieser Welt betreffen lässt. Ja, wo man immer sagt, naja, Hauptsache, wir leben anständig, ja, und wir haben ja keinen Tod geschlagen oder so, aber das reicht nicht aus, sondern wir müssen wieder neu ernst nehmen, was eben diese leiblichen und geistlichen Werke der Barmherzigkeit sind. Und da wird dann ganz schnell deutlich, die leiblichen Werke der Barmherzigkeit, die setzen voraus, dass man auf diejenigen zugeht, die tatsächlich benachteiligt sind in jeder Form, bis dahin, dass ihnen das Nötigste zur Existenz denn fehlt. So, das ist heutzutage wieder über diese theologische Vorstellung der Gerechtigkeit Gottes, die ausgleichend alle Schuld der Welt sühnen will, aber dafür dann eben auch Sühne einfordert. Man wieder eben zu dem Verständnis stärker vorkommt, wie es auch in den biblischen Schriften grundgelegt ist, dass erkannt wird, Gottes liebendes Handeln, das sich auch in der Schöpfung zeigt, das sich in der Geschichte und in der Erfahrung des Volkes Israel zeigt, dass dieses liebende und zuvorkommende Handeln immer größer ist als alles das, was Menschen versuchen herzustellen oder versuchen an innerweltlicher Gerechtigkeit herzustellen, dass wir wieder ein stärkeres Vertrauen zu diesem liebenden Handeln entwickeln und daraus dann eben durchstoßen zu einer praktischen Form von Frömmigkeit und gelebter Solidarität, die vor allen Dingen all denen zugutekommt, die im Sinne unserer Gesellschaft heute schwach sind. Wenn wir heute vielleicht nicht mehr ganz so viele Hungrige in dieser Gesellschaft haben, auch wenn es das noch ausreichend gibt, kann man ja immer wieder neu auch definieren, was unter diesen Schwachen zu verstehen ist, ob es Demenzkranke sind, die zunehmend von einer Partizipation am Leben ausgeschlossen sind, ob es Menschen sind, die aus sprachlichen oder sonstigen Gründen nicht teilhaben können an den Prozessen. Das ist das, wo eben jetzt die Barmherzigkeit praktisch werden kann in konkreten Tätigkeiten. Und das ist der Weg der Kirche nach Papst Franziskus. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Das ist die Aussage aus dem Matthäusevangelium im 5. Kapitel, Vers 7. Das ist so etwas wie die Grundcharta dann für diese Werke der Barmherzigkeit und die Grundvoraussetzung dann für die christliche Lebensführung und eine christliche Ethik. Ja, vielleicht mal so weit, damit ich Sie jetzt hier nicht ganz tot quatsche.
Danke. Ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir die Runde auch für Ihre Bemerkungen, Ihre Nachfragen eröffnen. Wenn Sie.
Wollte der Herr Schleicher nicht mal zum Parkhaus oder waren Sie schon?
Ich habe noch eine Chance.
Sollten wir nicht nur wegen seinem Auto.
Sonst, wenn wir gerade noch 5 Minuten Pause machen können, dann kann ich mein Auto aus dem Parkhaus holen, damit das nicht gleich zu ist. Ja, wir haben doch mal eine Chance, das Fenster aufzumachen. Und ich bin sofort wieder da. Achso.
Ja, deswegen gleich so. Sonst bleibt das Auto in der Garage.
20:30 Uhr. Also, wer jetzt in der Stehler Straße steht, den weise ich darauf hin. Das hatten wir das letzte Mal verteilt. Ich habe es nochmal mitgebracht, weil noch ein paar Exemplare übrig sind. Da sind auch noch mal ein paar Punkte von dem, die ich eben gerade nochmal aufgegriffen habe, drin.
Ich würde ein Fluid in der Schule. Ich würde bitte zukünftigen Vorteil, dass man vielleicht Wissenschaft oder Zubindende wie auf Deutsch eine Medizin in der Wissenschaft. Also das ist schon eine gewisse Variation, wie das Christentum das vielleicht bedeutet und Medizin von Mohammed in der Zubindende wie da vorgeht. Überhaupt, wie man Wissenschaft kann, was für einen Stellenwert hat Wissenschaft im Christentum. Ich kann unter anderem Golden Job sehr schön gehört, kann man übersetzen. Und ja, der hat gerne diese Wochen zu finden, wir liegen also wochenlang. Wir machen, nehmen das gerade irgendwie durch. Und er hat auch diesen Kinder, ne? Ich denke, die Kinder waren schon ohne Language. Und kann man das hier?
Wir lassen noch kurz.
Er kann eigentlich Deutsch. Er würde es sogar selber vortragen, wenn wir es ihm perfekt übersetzen. Er hatte Deutsch in der Schule und er kann auf jeden Fall auch vorlesen. Ich stehe für Video, Honey, eventuell, oder wie sie auch im Job, ich sage halt, ohne Akademik, die Dinge übersetzen. Ja. Professor. Der ist Professor der Theologie. Ja. Achso, ich habe doch gesehen, dass er nicht schlecht. Ich habe hier nicht da, wenn ich sie nicht schon kenne. Ja. Viel Spaß. Ach, okay. Ich habe eher ein bisschen erörtert, hat er mir eine Lektüre. Zum einen hat jetzt Tipp Benjamin komplett durchgenommen und jetzt da wenn es das Evolutioner gibt, steht jetzt in der Evolutionstheorie durch. Dann wäre eine
Idee. Ja, du musst da sitzen.
Nee, ich bin mir ganz glücklich.
Ja, das können wir.
Ne?
Das
also
wir
ist
später
mir.
Mal.
Ja,
ich glaube, dann können wir jetzt
ja
weitermachen.
Entschuldigung.
Mussten, ja, da mussten gerade schon ein paar Leute uns verlassen. Sie können jetzt wirklich Ihre Fragen und Bemerkungen stellen. Wenn Sie direkt keine Themen haben, hätte ich auch noch ein paar Notizen, die mich auch interessieren würden. Das habe ich gerade schon genannt. Das Konzept des ISA, dass man jemand anderen sich selber bevorzugt, inwieweit das im Alltag realisiert wird oder was es dort überhaupt für Grenzen oder Möglichkeiten gibt. Dann, was mir noch aufgefallen ist, die Parallelen zwischen den muslimischen und christlichen Glaubensgrundlagen. Herr Streicher hat von der reformatorischen Perspektive gesprochen, dass allein die Gnade Gottes zur Erlösung führen kann und nicht etwa ein Handel vorliegt. Dieses Konzept kennen wir auch aus dem Islam, dass allein die Gnade Gottes selbst den Propheten erlösen kann. Darüber können wir sprechen. Und der Bezug zu den Armen und Schwachen, dass sich die Verkündigung der Bibel in erster Linie an diese Menschen richtet. Dort könnten wir auch nochmal eine Parallele zum Islam ziehen, wo im Koran ausdrücklich der Prophet aufgefordert wird, erst sich um die Schwachen und Armen zu kümmern und auf keinen Fall von ihnen abzuweichen. Das wäre Vorschläge oder Sie haben sicherlich auch andere Fragen für den
Herrn. Ja, also ich habe eine Frage. Also ich wollte fragen, also von den Prinzipien und Beispielen in Bezug auf die Barmherzigkeit Gottes, die Sie beide sehr schön genannt haben, sind die fast gleich bzw. identisch. Jedoch verstehe ich nicht, da doch Gott so als barmherzig bezeichnet wird, wieso gibt er dann zwei verschiedene Religionen, die sich ausschließen. Also sorry, dass ich frage, aber möchte Gott uns damit verwirren? Ich meine, der ist ja so.
Ja, da gibt es ja auch in den Heiligen Schriften selber eine Vielzahl von Reflexionen darüber, warum das so ist. Ne? Ich glaube, es gibt so ein Bild, das ist in der Bibel und im Koran auch fast gleich. Da geht es um die Frage des Wetteiferns. Ne? Das ist gewissermaßen wie so ein Wettstreit aus... Es ist nicht alles gleich, damit man miteinander um diese Frage ringt, wie lebt man sein Leben am besten vor Gott? Jetzt nicht im Sinne, wie Sie es eingangs meinten oder sagten, das Ausschließen, der Sieger nimmt dann alles, the winner takes it all, sondern in dem Sinne, dass es wie so ein Benchmarking ist. Das heißt, wir bemühen uns gewissermaßen aus unserem jeweils eigenen Verständnis, das wir haben, um die möglichst, um das immer engere Annähern an Gott. Hintergrund aus dem christlichen Verständnis heraus ist es, ich kann Gott nie vollständig fassen. Gott ist immer größer, er ist immer mehr, er ist unfassbar. Es wird vom heiligen Augustinus eine Geschichte erzählt, dass er über das Geheimnis Gottes nachdachte und dann so in Gedanken, kommt nicht weiter, kommt er an den Strand, wohnte ja im heutigen Tunesien, kommt er an den Strand und da sieht er einen kleinen Jungen, der da so im Sand buddelt und mit so einem Schüppchen dann immer Wasser in das Loch reinschippt und dann fragt er den Jungen, was machst du denn da? Und der Junge sagt, ja, ich versuche das Meer auszuschöpfen und in dieses Loch hineinzufüllen. Und dann sagt Augustinus, das ist aber, geht doch gar nicht, ne? So ein großes Meer und so ein kleines Loch und so weiter, das funktioniert ja nicht. Und dann sagt der altkluge kleine Junge zu ihm, und du glaubst, du könntest mit deinem Verstand die Unendlichkeit Gottes erfassen. Ja, das ist eben, Gott ist immer das, was uns vorausgeht, was immer größer ist, und deswegen werden wir uns in unserem Bemühen immer nur annähern. Und die Bibel, wie ich bin mir jetzt nicht sicher über die Sura, aber ich meine, es gibt auch einen entsprechenden Vers im Koran, sagen, okay, dann ist die Situation so in den Religionsgemeinschaften, dass wir uns darum mühen müssen, uns auf dem Weg zu Gott hin zu vervollkommnen. Ja, um immer näher an das göttliche Geheimnis hereinzukommen. Da geht es gar nicht mal so sehr darum, dass dann der eine sagt, und mein Verständnis allein ist wahr und dein Verständnis ist falsch, sondern dass es darum geht, was führt uns näher zu Gott hin. Ja. Lange Zeit war die Begegnung der Religion eher davon bestimmt gewesen, dass wir uns dann getrennt haben und gesagt, nur mein Weg führt dahin, dein Weg führt irgendwo anders hin. In der Regel eher die Vorstellung, führt von Gott weg und nicht zu ihm hin. Und das Bild, was die Bibel aber zeigt, ist nein, das ist wie bei einem fairen Wettkampf. Auch bei einem fairen Wettkampf gewinnen letzten Endes beide. Ja, beide kommen voran.
So, ist das so, laut der Bibel ist es egal, ob man jetzt Muslim ist oder Christ ist oder Jude ist oder Buddhist ist. Letztendlich, wenn man, ich sag mal, Gott so nah kommt, dass man dann im Endeffekt, dann gibt es ja auch im Christentum ist das ja auch so, dass es ja letztendlich die Hölle und das Paradies gibt, oder? Ist das dann egal laut der biblischen Sicht, dass ob ich jetzt Muslim bin oder nicht, wenn ich jetzt gut handle, nach dem Maßstab Gottes, dass ich dann letztendlich ins Paradies komme, oder?
Naja, das war ja eben gerade dieser Satz aus Matthäus 5, 7. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit finden. Da steht nicht selig die Katholiken, denn sie kommen ins Paradies. Und da steht auch nicht selig die Protestanten oder auch selig die Christen, denn sie sind immer schon im Paradies. Sondern da steht selig die Barmherzigen. Und das heißt also, es wird nicht nach dem Taufschein gefragt, sondern es wird dann danach gefragt, was war dein Leben, was war dein Tun. Und da gehe ich schon von aus, dass in erster Linie nicht die konfessionelle Zugehörigkeit und schon gar nicht die von meiner Steuerkarte dafür entscheidend sein wird. Ja, dass gewissermaßen bei der Prüfung des Gerichtes dann gesagt wird, zeig mir mal deine Steuerkarte, steht da römisch-katholisch drauf oder steht da evangelisch-lutherisch drauf? Römisch-katholisch kommst du rein, evangelisch-lutherisch kommst du nicht rein, sondern dass es eben um diese Frage geht, was war dein Leben? Was hast du auf dem Weg zu mir hin getan? Hast du mich verloren? Hast du dich selbst verloren? Ja? Oder hast du mich und dich auf diesem Weg dann gefunden? Und das ist nicht in erster Linie eine Frage der Religionsgemeinschaft. ja, und schon gar nicht der Benennung.
Als Ergänzung dazu könnte ich noch aus islamischer Perspektive sagen, dass im Koran sinngemäß auch vorkommt, wenn Gott gewollt hätte, dass ihr alle eine Gemeinschaft wärt oder eine Religion, dann hätte er das auch so gemacht, aber er wollte eben diese Vielfalt, er wollte verschiedene Religionen und Sprachen, damit wir uns gegenseitig auch kennenlernen. Und dieser Islambegriff, der wird dann auch immer auf die auf unsere Religion erstmal steht im Vordergrund, aber das hatten wir gerade auch nochmal besprochen, dass der Begriff Islam an sich erstmal die Hingebung und Hinwerfung zu Gott bezeichnet. Und das eben kein Konstrukt, wenn man das im weiten Sinne fasst, ist, wozu halt nur der sogenannte Muslim gehört, sondern das kann man dann auch anders interpretieren.
Also ich halte normalerweise nicht so viel von biologischen Bildern, weil es sind dann immer so unterschiedliche Kategorien letzten Endes, aber wir können natürlich auch in dieser Welt feststellen, dass die Vielfalt dieser Welt in vielen Dingen ja auch immer wieder ähnliche Dinge hervorbringt. Es gibt eine Vielzahl von Formen in der Fortpflanzung, es gibt eine Vielzahl von Blumen, von Farben, von Lebewesen. Da hätte man ja auch sagen können, Mensch, hätte nicht eins gereicht, ja? Wenn das Sparsamkeitsprinzip das zentrale Prinzip des Universums wäre. Aber das ist eben nicht, sondern es ist das Prinzip der Barmherzigkeit. Und das ist eben sich verschenkende Liebe. Es ist immer eine Vielfalt, es ist immer ein Mehr und nicht ein Reduzieren. Barmherzigkeit rechnet nicht. Ja? Und deswegen ist es in meinen Augen nicht zentral zu sagen, was entscheide dich jetzt so für eine Gemeinschaft, dass du alle anderen ablehnen musst. Ja, wenn ich einen bestimmten Weg gehe, heißt das ja noch lange nicht, dass deswegen jeder andere Weg falsch ist. Ja, wenn ich Ihnen jetzt einen Weg zur Kettwiger Straße empfehle, heißt es nicht, dass es nicht noch andere Wege gibt. Und wenn ich Ihnen meinen Weg sage zur Kettwiger Straße, dann vielleicht deshalb, weil ich sage, oh, da ist ein Starbucks dran oder kann ich mir denn noch einen Kaffee holen, während Sie vielleicht eher ein ganz anderer Weg interessiert hätte, einer, von dem man einen schönen Blick hat oder einer, wo man tolle Fassaden sieht oder sonst irgendetwas. Und jeder Weg hätte seine Berechtigung und er hätte nicht nur seine Berechtigung, sondern auch seine eigenen Vorteile. Ja, jeder Weg ist ein Mehr. Wenn es nur den einen Weg gäbe, ist das nicht unbedingt der Vielfalt unseres Lebens und auch der Vielfalt dieser Schöpfung angemessen. Und das, worauf es letzten Endes im Verständnis dann der Menschen untereinander ankommt, ist es, kann ich mich bei meiner Überzeugung von der Richtigkeit meines Weges kann ich offen bleiben für die Wahrheit des anderen? Ja.
Folge war das immer so, da hat man in Lehre auch, da wo wir also Fragen stellen durften, dass die christliche Lehre von sich aus sagt, dass nur derjenige zur Erleuchtung kommen kann, beziehungsweise ins Paradies gelangen kann, wenn der an Opfertod Jesus glaubt. Das ist ja eigentlich, das heißt ja, so ich als Muslim, der jetzt nicht an Opfertod Jesus glaubt, das heißt ja automatisch laut dieser Lehre, dass ich dann jetzt nicht ins Paradies komme. Deswegen,
das hat er hoffentlich nicht gesagt.
Das ist ja auch so.
Ja,
also
nee.
Ja
naja.
Dass das so ist oder nicht?
Also, wir finden das ganz häufig. Also, ich glaube, das hängt ja jetzt immer an der Frage, wie der Einzelne selbst zur Wahrheit seines Glaubens steht. Wenn ich von einer Sache überzeugt bin, dann bin ich häufig auch der Überzeugung oder der Ansicht, der andere müsste sich meiner Ansicht voll und ganz anschließen. Das ist aber ein menschliches Problem. Die Botschaft, die wir im Neuen Testament vor allen Dingen finden, aber es gilt übrigens auch fürs AT, also für die Tora vor allen Dingen in diesen ersten fünf Büchern Mose, ist die, Gott schenkt sich den Menschen und zwar immer wieder neu und auch immer wieder anders. Und dieses Schenken, wie bei jedem Geschenk, ist nicht etwas, worüber ein Beschenkter allein verfügen kann. Dieser Exklusivitätsanspruch zu sagen, mein Geschenk ist das einzig Wahre, alle anderen Geschenke sind wertlos, sind letzten Endes eine Verhöhnung des Schenkenden. Und deswegen ist es nicht Bestandteil der christlichen Theologie mehr, muss man allerdings auch dazu sagen, zu sagen, außerhalb der Kirche kein Heil. Das war eine Position, die sich ab dem, eigentlich schon ab der Karolingerzeit, also ab Karl dem Großen und seiner Theologieschule entwickelt hat und die dann im Hochmittelalter vor allen Dingen entfaltet wurde, vor allen Dingen von Anselm von Canterbury, sondern ist eben der christliche Glaube ist nach meiner Überzeugung ein Weg zum Heil. Der christliche Glaube und die Bekenntnis zum Opfertod Jesu als ein Element des Heilswillen Gottes ist ein Weg zum Heil. Er führt ins Paradies. Aber damit ist nur das ausgesagt, ist nicht ausgesagt und kein anderer Weg.
Eine letzte Frage. Also ich rede jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich persönlich war ja, wenn das jetzt nicht so sein mag, in einer muslimischen Familie aufgewachsen. Jedoch hatte ich immer meine Zweifel damals gehabt, was jetzt überhaupt Religion so bedeuten bzw. aussagen. Und ich kann von mir aus sagen, dass ich Atheist war damals. Ich habe auch ich habe einen Weg gesucht gehabt. Sorry, dass ich das jetzt hier so nenne. Vielleicht kennen mich nicht viele aus der Perspektive, aber war halt so. Und dementsprechend habe ich mich dann mit den Religionen auseinandergesetzt, weil ich einfach einen Sinn im Leben haben wollte. Und letztendlich kam ich zum Entschluss, dass die Religion an sich im Ursprung alle von Gott sind, also laut dieser Recherche zufolge. Also Ursprung liegt das, liegen die Religionen alle bei Gott. Jedoch, wie Sie gerade genannt haben mit den Geschenken, ist der Koran die letzte Update Gottes. Das sagt ja auch Gott. Also, ist vielleicht jetzt witzig, aber ja, das war jetzt so. Und man muss sich also, dass die Recherchen haben dazu geführt, wie gesagt, dass der Koran letzte Update von Gott ist und die letzte vollkommene. Und unsere Vorfahren waren ja selber, also unsere Vorfahren sind jetzt von Muslimen, waren ja selber Juden und Christen, und wie Sie auch vorhin genannt haben, haben Sie auch gesagt, dass zuerst die Botschaft des Christentums sich erstmal auf die Armen bezogen hat.
Und das erste Subjekt der Verkündigung. Ja, genau.
Und lange Rede, kurzer Sinn. Und letztendlich kam ich dann zum Entschluss, dass, wie gesagt, alle Religionen von Gott kamen, aber im Verlauf der Zeit der Koran als letzter Update da stand und Gott selber selber im Koran sagt, dass das Christentum, also die Tora und das Evangelium selbst von ihm ist. Und jedoch ist der Koran die letzte Update, wonach ihr euch richten sollt. Und wenn ich jetzt wissenschaftlich an die Sache gehen würde und biologisch und desgleichen, gibt es da auch viele Beweise zu, aber ich wollte das mal nur so an sich noch so als letzte Ansatz nennen. Das hat mich dann vom Islam überzeugt. Mhm.
Ja, das kann ich Ihnen ja auch nicht wegdiskutieren, ne? Sondern das ist jetzt eben in der Tat auf der Ebene der Überzeugung, wo ich sagen kann, okay, ich sehe gewissermaßen in der Abfolge der Offenbarung eine kontinuierliche Entwicklung, die ihren Abschluss findet, ja, im Propheten, der das Siegel aller Prophetie daneben darstellt, wie es ja auch im dann ausgedrückt wird. Ja, das ist ja auch völlig legitim. Ich kann es natürlich auch so sagen, nein, ich erkenne in dieser Abfolge gewissermaßen das immer wieder neu wiederkehrende Bemühen Gottes um die Suche nach dem Glauben des Menschen.
Ja, und sagen, okay, das ist zu allen Zeiten, kommt es wieder und wieder und wieder. Gott nähert sich den Menschen immer wieder und sucht ihn zum Glauben und zum Bekenntnis und zur Liebe des Menschen gegenüber Gott zu führen. Das sind, glaube ich, die Formen, wie wir als Menschen versuchen, uns diesem Geheimnis auszusetzen und das für uns zu verstehen. Und da gibt es verschiedene, in meinen Augen legitime Wege, das für sich zu bewerten. Und es gibt eigentlich keine menschliche Position, die dann letzten Endes drüber steht. Und ich meine, dass es im Koran auch sehr gut ausgedrückt wird, dadurch, dass man sagt, deswegen kann es auch keinen Zwang in der Religion geben. Weil es jetzt nicht mehr in meiner Entscheidung liegt, sondern das ist jetzt, oder weil es jetzt nicht mehr, es liegt ja gerade in meiner Entscheidung, weil es jetzt keine objektive Ebene mehr gibt. Ja? Wenn ich kein Muslim bin, liegt das nicht daran, dass ich zu blöd bin, die Botschaft des Propheten zu verstehen. Ja? Das ist jetzt kein intellektuelles Problem von mir, sondern es liegt daran, dass ich eine andere religiöse Sozialisation erfahren habe, dass ich aus einer anderen Tradition herauskomme, dass ich Halt und Zufriedenheit in meinem Glauben gefunden habe und deswegen gedenke, mit ihm zu leben und mit ihm zu sterben. Und auch nicht das Gefühl habe, dass ich damit etwas verpasse oder dass ich damit meines Heils verlustig gehe. Und das zwingt mich allerdings nicht, irgendeinen anderen Glauben deswegen abzulehnen. Ja, oder zu sagen, ich habe einfach die bessere Position als du. Ja, oder ich weiß mehr als du. Oder du wirst schon noch sehen, dass du auf dem falschen Dampfer bist. Ja, oder ich werde auch nicht später mal auf den Tribünen sitzen und zugucken, wie sich die anderen in der Hölle quälen oder so etwas. Sondern das zunächst einmal heißt mein Glaube für mich nur, dass ich mich bei Gott fühle und auf dem Weg zu Gott. Und ich lade als Christ natürlich auch alle anderen ein, diesen Weg, den ich für tragend halte, mitzugehen. Aber es steht mir nicht zu, die religiöse Überzeugung des anderen als religiöse Überzeugung in Frage zu stellen. Ja. Noch nicht mal mehr seine Praxis. Es mag mir in manchen anderen Kulten und religiösen Praktiken manches unverständlich oder merkwürdig vorkommen, aber ich habe keine Ebene, dass ich gewissermaßen über den Menschen und über den verschiedenen Glaubensformen stehe. Das erreichen wir als Menschen nicht, sondern da ist es dann eben die Frage von Toleranz und Gespräch und Dialog. Toleranz ist ja dann noch das Schwächste, ja? Das heißt ja nur erleiden, dass der andere was anderes hat, sondern das Dialogische zu sagen, ich verstehe es nicht, erklär es mir, warum du diese oder jene Überzeugung hast. Vielleicht verstehe ich es dann und kann es deswegen leichter akzeptieren, was mir eben gerade noch völlig unverständlich ist.
Vielen Dank.
Entschuldigung, das habe ich überhaupt nicht zu Wort kommen lassen.
Nee, ich wollte auch gar nicht. Ich wollte jetzt nur zuhören.
Ich habe da noch eine Frage. Und zwar wollte ich fragen, ob es dann auch bekannte christliche Mystiker gibt, die vor allem mit dem Thema Barmherzigkeit im Vordergrund stehen. Weil ich habe mal irgendwo gesehen, dass zum Beispiel Mevlana auch im Zusammenhang mit Meister Eckhart.
Ja.
Und wie es da vielleicht aussieht. Ja. Ich glaube, der wurde ja auch der Häresie beschuldigt.
Ja, Meister Eckhart. Das ist ja das Schicksal von allen mystischen Richtungen. Das gilt ja in der islamischen ganz genauso, wenn man an Al-Haraj denkt und ähnliches. Nein, das ist also in den mystischen Schulen, vor allem in der mittelalterlichen Mystik, berührt sich das ganz intensiv. Und das hängt jetzt natürlich auch mit der Entwicklung überhaupt der europäischen Geistesgeschichte zusammen. Die ganzen Aufbrüche, die wir im 12. und 13. Jahrhundert haben, hängen ja eng von den Arabern über Spanien vermittelten Aristoteles-Rezeption. Das heißt, gewissermaßen in dieser Begegnung liegt es ja dann eben daran, dass man dort erkannt hat, das, was wir in Gott letzten Endes suchen, ist nicht die Vielfalt und Vielheit der Dinge, sondern die zugrunde liegende Einheit. Bis dahin, dass selbst die Trennung zwischen Gott und Geschöpf aufgehoben wird. Ne? Wenn das eben, wie gesagt, bei Al-Halaj bis hin zu diesen Analhaj, ne, ich bin die Wahrheit, dann eben führt, wird ja letzten Endes die Trennung zwischen Schöpfer und Geschöpf aufgehoben und Grund dafür ist letzten Endes die Liebe Gottes, die Barmherzigkeit Gottes, wenn man so will. Und das ist auch im christlichen mystischen Verständnis genau identisch. Und das findet man sowohl eben bei den großen mittelalterlichen Mystikern, eben Meister Eckhart, Johannes Tauler, Heinrich Seuse, auch bei der Frauenmystik, Gertrud von Helfter, Mechthild von Hackeborn. Und das findet man aber auch in der großen Barockmystik, das sind dann Personen wie Teresa von Avila, Johannes vom Kreuz, die wahrscheinlich, gerade weil die Barockmystik ja im Wesentlichen ihre Wurzeln in Spanien hat, wahrscheinlich dort eben auch noch Zugriff auf die Quellen aus der muslimischen Zeit haben. Also in der Mystik berührt sich letzten Endes, berühren sich die religiösen Wege und in der Mystik heben sie sich auch ein Stück auf. Das ist ja auch immer eine Kritik an Rumi gewesen, dass er den christlichen Gruppen, die es damals in Anatolien ja noch in viel größerer Zahl gab, in einer Offenheit begegnet ist, wie sie eigentlich von der Regierung des Sultans nicht gewünscht war. Und das ist natürlich nur ein Weg, der uns allen auch schwer zugänglich ist. Ja, wer von uns kann sich sagen, dass er sich so auf Gott einlässt, dass er diesen mystischen Weg gehen kann, dass er ihn überhaupt aushalten kann. Ja. Zumal in der christlichen Tradition spricht man dann immer auch davon, dass dieser Weg nicht prüfungsfrei ist, sondern dass er immer mit der Nacht rechnen muss. So nennt man das in der christlichen Spiritualität, dass die Nacht unweigerlich kommt, so dieses Gefühl dann auf einmal der Verlassenheit, dass sich Gott völlig verbirgt vor mir, dass er nicht mehr zu mir spricht. Und dann die Frage eben ist, ja, wie komme ich denn wieder zurück bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann so von mir ablassen kann, dass ich dann tatsächlich ganz offen bin gegenüber Gott. Und das haben die christlichen Mystiker häufig beschrieben und ihre Beschreibungen, die sind nicht unterschiedlich von dem, was muslimische Mystiker, aber auch zum Beispiel, was die hinduistischen Bhakti-Mystiker beschreiben, ja, Radha Krishna beispielsweise. Also das, da stellt man ganz schnell fest, in den mystischen Traditionen rücken die religiösen Traditionen bis zur Unterschiedslosigkeit aneinander. Ja, bis zur Unterschiedslosigkeit. Ich glaube, dort findet man am ehesten das, was letzten Endes alle Menschen miteinander verbindet, denn das ist Gott selbst. Ja, und Religion und das, was wir erleben, das sind unsere Wege, das sind unsere Anknüpfungspunkte. Das ist unser Versuch, gewissermaßen uns Gott im Alltag und im Nächsten, im Miteinander, in der Gesellschaft, im Beruf, ja, wo auch immer wir eben Tag für Tag unseres Lebens stehen, dann zu nähern. Und in der Mystik, da lassen wir uns dann letzten Endes ganz auf Gott ein. Und das galt für Rumi ganz genauso wie für Rabia oder wie die anderen großen Mystiker von Meister Eckhart bis hin zu Theresia von Lisieux als einer Mystikerin dann des 20. Jahrhunderts dann eben reichen. Ja, das ist also da, wo es um die Erfahrung geht, da berührt sich dann alles letzten Endes.
Ja, wir sollten auch auf die Uhr achten müssen.
Ja, Entschuldigung, jetzt habe ich Sie da quasi völlig weggeschubst.
Nee, das waren Sie gar nicht. Also die Frage war ja an Sie gerichtet und war auch für mich jetzt sehr interessant zu hören.
Haben Sie mal bei Gregor Mendel, Gregor Mendel war ja Augustinermönch in Brünn in Tschechien, oder nee, heute ist es glaube ich Slowakei. Und Mendel hat auch Gebet und Lieder geschrieben. Also er hat jetzt nicht nur im Garten seine Erbsen gezogen und gekreuzt, sondern er ist tatsächlich auch Dichter. Und,
nicht nur und er ist auch nicht der einzigste christliche Wissenschaftler. Ja. Das ist eine ganze Reihe von auch sehr bekannten Physikern, Chemikern, die zugleich auch Theologen waren.
Also zum Beispiel einer, der sehr intensiv mit muslimischen Gelehrten auch zusammengearbeitet hat, das war Pierre Teilhard de Chardin. Der war allerdings Paläontologe, also hat sich mit dem Urmenschen beschäftigt, Pierre Teilhard de Chardin.
Aber seine Position war zum Beispiel damals innerchristlich oder innerkatholisch sehr umstritten. Auch er gehörte zu den Theologen, die dann nicht lehren durften. Er hatte ein Schweigegebot bekommen und musste dann, durfte nicht weiter publizieren. Das hat sich erst, die Dialoggeschichte in der katholischen Kirche ist jetzt nicht sehr alt. Ja, also klar, die reicht in manchen Punkten natürlich auch immer mal ein bisschen ins Mittelalter zurück. Aber ansonsten eine Offenheit gegenüber anderen Religionen und Glaubensüberzeugungen oder auch nur gegenüber anderen christlichen Schulen, das haben wir eigentlich erst seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil, seit 1961 bis 65, oder 62 bis 65. Seit dieser Zeit gibt es gewissermaßen eine Hinwendung nochmal von der Nabelschau hin auf die anderen Religionen.
Da ist auch diese Erklärung, die Nostra Aetate.
Nostra Aetate, ja, genau.
Sehr
ja.
aussagekräftig. Ist auch kurz, also kann man sich auch durchlesen.
Und es gibt auch nur ein einzelnes Kapitel über die Muslime, ist also noch nicht mal mehr ganz weit. Und ich sag mal, es gibt so einen ganz entscheidenden Satz, der da drin auftaucht, der heißt, die katholische Kirche lehnt nichts von dem ab, was in diesen Traditionen wahr und gerecht ist. Ja? Und zwar, was diese Tradition selbst als wahr und gerecht ansehen. Ja, sie maßt sich jetzt nicht ab, zu sagen, erzählt mir mal eure Glaubensvorstellungen, dann gucken wir mal, ob das in unserem Raster unter wahr oder unter gerecht fällt. Und wenn es wahr und gerecht ist aus unserer Sicht, dann ist es okay. Sondern es ist so, wenn es in diesen Traditionen, wenn meine Gebetspraxis, wenn ich die als wahr und gerecht empfinde, wenn ich die, meine Alltagsfrömmigkeit, meine praktische Frömmigkeit als wahr und gerecht empfinde, dann ist das aus der Sicht der katholischen Kirche, ist das wahr und gerecht. Ja? Dann ist das die Glaubensüberzeugung dieser Menschen. Die haben jetzt nicht darauf gewartet, dass sie auch noch die Bestätigung von der katholischen Kirche bekommen, aber dann darf ich das nicht ablehnen. Und im ganzen Gegenteil, ich muss es fördern. Ja? Und deswegen ist Religionsunterricht nicht Missionsunterricht, sondern ich muss das fördern, was ein muslimischer Schüler im katholischen Religionsunterricht als seine Glaubensüberzeugung sieht. Deswegen fand ich das ein bisschen schlecht, wenn dann natürlich gesagt wird, es gibt aber keinen Weg. Kein Weg führt zum Vater, denn der durch mich, wie es im Johannesevangelium heißt, aber das ist eingebettet in eine ganz andere Erzählung. Wenn man diesen Satz so isoliert herausreißt, dann erzeugt er ein völlig falsches Bild. Von der Erzählung her ist es nämlich die, dass der Vater schon vorher schenkt. Ja, und dann führt der Weg zurück durch Christus Gesundheit. Und dieses Exklusivitätsverständnis, das ist das, was uns als Religion dann schnell trennt, ja, und unversöhnlich macht. Und das ist das Schlimmste.